Obwohl Bauchspeicheldrüsenentzündungen zunächst ein Thema der Internisten und Gastroenterologen sind, ist die chirurgische Kunst doch oftmals gefordert. Die Statistik sagt, 50 Patienten werden im Verlauf der Erkrankung speziell durch Komplikationen doch operiert. Dabei gibt es drei große Hauptziele der Operation: Beseitigung von Schmerzen, Beseitigung von krankheitsbedingten Komplikationen und die sogenannte Erhaltung der exokrinen und endokrinen Funktion, also Verdauungsstörungen und dass man keine Zuckerkrankheit bekommt. Dabei gibt es eine ganze Reihe von verschiedenen Operationstechniken, die sich auch in den letzten Jahren sehr stark weiterentwickelt haben. Deutschland ist auf diesem Gebiet relativ führend. Eine der bekanntesten Operationen bei der chronischen Entzündung der Bauchspeicheldrüse wurde von einem deutschen Chirurgen erfunden. Die Operation hat heute ihren Schrecken, den sie mal vor 20, 30 Jahren hatte, weitestgehend verloren. Aber trotzdem gilt noch, diese Operation sollte nur in Zentren durchgeführt werden, wo sie oftmals durchgeführt wird. Es ist keine einfache Operation. Nahtechniken und all diese Dinge sind schwierige Faktoren. Herr Professor Schiedek ist Facharzt für Chirurgie und Viszeralchirurgie, also Bauchchirurgie, am Klinikum Ludwigsburg und ein erfahrener Operateur auf diesem Gebiet. Er wird dies dazu Ihren Vortrag halten.
Gut, vielen Dank. Zunächst mal auch von meiner Seite nicht mehr guten Morgen, aber einen schönen guten Tag. Ich war gestern Abend und heute früh noch in München und da ist das Wetter viel schlechter. Insofern hat es sich schon allein gelohnt, den Ort wieder zu wechseln. Wenn wir über entzündliche Bauchspeicheldrüsenerkrankungen sprechen, dann ist es für mich immer wichtig, dass sich jemand auch vorstellen kann, was passiert da eigentlich im Bauchraum. Und das typische Bild, das man da wählen kann, ist, stellen Sie sich einfach vor, wir sind in Ludwigshafen bei der Firma BASF in einer großen Produktionshalle und es kommt jemand und stellt dort mitten rein eine Stange Dynamit und die ganze geht hoch. Dann haben Sie erstens ein Problem davon, was dieses Dynamit direkt anrichtet, aber Sie haben natürlich auch ein Problem, was durch diese sogenannten Sekundärfolgen alles produziert wird. Das heißt, es wird irgendwohin unter Umständen werden Chemikalien, Säuren verstreut und die machen dann Schädigungen nicht nur an dem Ort, wo diese Dynamitstange explodiert ist, sondern in einem wesentlich größeren Umfeld. Sie sehen, ohne dass wir miteinander telefoniert hätten, hat der Herr Zoller die Einteilung quasi genauso gewählt wie ich. Die plötzlich heftige Entzündung, das ist die akute Zweischilddrüsenentzündung, da ist es zum Glück so, dass wir tatsächlich nur sehr selten als Operateure eingreifen müssen. Die Problematik ist allerdings dann, wenn wir ran müssen, dann ist es schon die absolute Extremform. Dann geht es tatsächlich auch ums Leben, weil dann diese Entzündung dazu führt, dass nicht nur an dem Ort, wo früher die Bauchspeicheldrüse saß, sondern im gesamten Bauchraum Verdauungsprozesse stattfinden, Organe zerstört werden. Herr Professor Zoller hat es angedeutet, es kann zu Leberfunktions- und Nierenfunktionsstörungen führen, die Lunge ist gestört. Das ist ein Erkrankungsbild, wo wirklich alle Ärzte einer großen Klinik zusammenarbeiten und dann versuchen, das Leben zu retten. Das ist nicht das, was man als geplante Operation bei einer Bauchspeicheldrüsenerkrankung besprechen muss. Es gibt eine einzige Ausnahme und das steht hier ganz da unten. Es ist die Operation an der Gallenblase, wenn die Ursache des ganzen Problems gewanderte Gallensteine waren. Hier nur auch ein Beispiel und ich mache das auch vertretend für meinen Kollegen, den Herrn Professor Tschatscha. Sie sehen auf dem Bild schon mal, dass bei diesen Patienten eine ganze Menge Flüssigkeit, das ist dieses hier, in der Bauchhöhle, hier ist die Leber, verstreut ist. Da hinten, hinter der Milz, ist auch eine ganze Menge Flüssigkeit. Das ist die typische Reaktion, wenn so eine Entzündung abläuft. Und man sieht hier oben einen Luftspiegel, was immer darauf hindeutet, dass zusätzlich unter Umständen auch Bakterien eine Rolle spielen. Und wenn man dieses CT ein Stück tiefer fährt, dann kann man hier etwas erkennen, was für uns allesamt äußerst problematisch ist. Das sind winzig kleine Lufteinschlüsse und das ist das, was so die weitere Verlaufsform einer Bauchspeicheldrüsenentzündung erheblich erschweren kann. Das ist, wenn Gewebe abstirbt und dieses Gewebe dann von Bakterien besiedelt wird. Jetzt können Sie fragen, wieso sollen da Bakterien auftreten? Die Bakterien treten deswegen auf, weil direkt in Nachbarschaft der Dickdarm über die Bauchspeicheldrüse zieht und die Wand des Dickdarmes wird dann durchlässig für die Bakterien, die sonst in unserem Stuhlgang sind. Und diese Bakterien, wenn dieses Gewebe infizieren, dann haben wir tatsächlich auch ein heftiges Problem, das früher nur operativ anzugehen war. Inzwischen hilft uns auch hier der Endoskopiker, der am Ende dann diese berühmten Stents einlegt. Aber was inzwischen eben auch klappt, ist, dass er direkt mit seinem Gerät diese Nekrosen, das abgestorbene Gewebe, ausräumt und hier eine Säuberung durchführt. Das hat den Vorteil, dass wir als Chirurgen die Bauchhöhle deswegen nicht öffnen müssen und das Ganze auch für die Patienten dann wesentlich schonender abläuft. Nichtsdestotrotz bleiben die natürlich schwer krank und sind intensivüberwachungspflichtig und brauchen all diese unterstützende Therapie, von der Herr Professor Zoller bereits gesprochen hat. Jetzt komme ich zu dem Problem, das uns dann auf lange Sicht beschäftigt, die chronische Entzündung. Und ich will hier noch eine ganz kleine Unterteilung vielleicht für Sie etwas mehr betonen. Es gibt eine chronische Verlaufsform, die von vornherein immer nur chronisch war, und es gibt die Folgen einer akuten Entzündung, die dann einfach chronisch immer wieder auftreten. Und das ist letzten Endes dann das Problem, wo irgendwann auch einmal der Chirurg mit dazukommt. Und Sie hatten das bereits gehört, der Herr Krause hat es erwähnt und sehr gut aufgeführt, wenn man therapiert, und da will ich jetzt nicht mal sagen, ob man operiert oder irgendwas anderes tut, geht es immer darum, wir wollen das Organ in seiner Funktion erhalten, wir wollen die Schmerzen beseitigen. Und was dann darunter steht, das sind schon Probleme, die vielleicht sekundär auftreten, weil sich Vernarbungen gebildet haben, weil die Passage gestört ist, weil der Gallengang eingeengt ist, weil der Zwölffingerdarm eingeengt ist. Das sind Probleme, die man dann einfach tatsächlich oft nur noch chirurgisch angehen kann. Und die Hauptproblematik bleibt in vielen diesen Fällen auch der Krebsverdacht. Das kommt daher, was wir heute Morgen eindeutig und immer wieder diskutiert hatten. Es gibt keine so sichere Diagnostik, dass dieser Krebsverdacht von vornherein ausgeräumt werden kann. Und nicht wenige Patienten mit einer chronischen Pankreatitis werden operiert, weil man den Verdacht nicht auf die Seite tun kann und Sorge hat, ein Karzinom, einen Krebs zu übersehen. Und was es für uns als Chirurgen oder alle beteiligten Therapeuten, einschließlich der Patienten, so schwierig macht, ist die Tatsache, dieser Krebs in einer Entzündung, sei er in 4% vorhanden, trifft natürlich den Einzelnen zu 100%. Das ist das eine. Und das zweite ist, gerade in den Anfangsstadien, wenn der sehr frühzeitig erkannt wird, dann kann der in der Entzündung zwar untergehen, aber auf der anderen Seite kann die Operation die komplette Heilung bedeuten. Das heißt, wenn wir da zu lange warten, bis wir eindeutig sicher sind, dass das Karzinom entstanden ist, dann kann es zu spät sein. Und daraus resultiert natürlich die Schlussfolgerung, dass man oftmals sich zu einer Operation entschließt, obwohl man nicht sicher weiß, dass tatsächlich auch eine Krebserkrankung vorliegt. Und das sind nun dann auch die einzelnen Operationsgründe. In besonderen Fällen, das heißt dann immer wieder auch in der individuellen Absprache, ist es das Problem des Schmerzes. Und ich werde Ihnen sagen dann später noch, warum man auch allein ausschließlich nur bei Schmerzen operieren kann oder sollte. Es gibt andere Fälle und die sind unstrittig, wenn eben Komplikationen im Verlauf der Erkrankung auftreten. Wenn sich die Gangstrukturen einengen oder wenn zum Beispiel ein Verschluss der wichtigen Lebervenen auftritt oder aber wenn die Darmtätigkeit behindert ist, das sind Gründe, die eindeutig auch zur Operation führen. Es gibt aber auch Gründe, die von vornherein sagen, Moment, Vorsicht, und das ist immer dann, wenn wir als Operateure befürchten müssen, dass der Patient nicht von dem Eingriff profitiert und im Gegenteil der Eingriff so schwer sein kann, dass er auch lebensbedrohlich wird. Immer dann ist das Stoppschild zu beachten. Es gibt jetzt wiederum dann auch, wenn man sagt, was kann der Chirurg tun? Gibt es zwei große Operationsverfahren, die man einteilen kann. Das eine sind diese Verfahren, die man trainierende oder ableitende Verfahren nennt. Da versucht man, den Stau aus dem Organ herauszunehmen, um die Funktion sich wieder erholen zu lassen. Und das andere sind resizierende Verfahren, wo man tatsächlich auch Organanteile entfernt. Und es ist völlig klar, das können Sie sofort nachvollziehen, wenn ein Gang modsmäßig erweitert ist, und das auf gesamter Länge ist, dann ist die logische Therapie zunächst mal, diese Erweiterung zu entlasten und einfach nur abzuleiten. Das würde dann in vielen Fällen auch ausreichen. Hingegen, wenn ich eine Stenose habe oder wenn Verkalkungen vorliegen oder wenn eben ein Tumorverdacht vorhanden ist, dann nützt es nichts, einfach was abzuleiten. Ich kann ja auch eine Verengung nicht ableiten, sondern dann muss tatsächlich auch ein Teil des Organes unter Umständen entfernt werden. Und jetzt will ich im Einzelnen für Sie nur ein paar Skizzen noch demonstrieren, dass Sie wissen, wie es in der Umsetzung ausschaut. Natürlich müssen Sie sich die Operationsnamen nicht merken. Ich habe mir überlegt, soll ich sie überhaupt hinschreiben? Aber dann hat zumindest der ein oder andere von Ihnen dieses schon mal gehört, wenn er damit konfrontiert wird. Also das hier wäre so das typische Beispiel, wenn man ein ableitendes Verfahren wählt. Das, was da unten drunter auch so blau eingezeichnet ist, das wäre der erweiterte Gang. Und die Theorie des Ganzen ist eben, wenn ich diese Erweiterung entlaste und das Ganze mit einer Darmschlinge übernähe, dann läuft der Saft der Bauchspeicheldrüse nach wie vor in den Verdauungstrakt. Man muss es deswegen auch hier wieder mit der normalen Passage verbinden. Das heißt, diese Enzyme und Stoffe gehen nicht verloren, aber sie stauen sich nicht mehr zurück und unterhalten nicht mehr eine permanente Entzündung. Das ist der Sinn einer Entlastungsoperation. Eine spezielle Form sind diese sogenannten Pseudozysten. Und hier ist es tatsächlich so, dass aktuell die meisten Pseudozysten durch den Endoskopiker therapiert werden können. Aber es gibt auch hier Ausnahmen. Und das ist ganz klar, wenn eine Pseudozyste selbst zu Komplikationen geführt hat, wenn es massive Einblutungen in die Pseudozyste gibt, wenn die Wand unter Umständen zu dünn geworden ist. Und das können Sie hier sehen. Das ist eine riesige Pseudozyste, die hier den Oberbauch ausfüllt. Die hat eingeblutet. Der Patient hat entsprechend, weil das Organ andere Organe im Bauchraum verdrängt, Druckschmerzen. Das geht mit einer einfachen Drainage nicht mehr, weil halt über diese dünnen Stents das Material nicht ausreichend abläuft. Und dann muss man sich eben besprechen mit den Kollegen, mit den Patienten und dann eben auch den Weg der Operation gehen. Der Vorteil dieser Verfahren ist, sie sind technisch deutlich einfacher, als wenn man das Organ zum Teil entfernen muss. Deswegen haben sie auch eine geringere Komplikationsrate. Aber sie sind nicht so effektiv, wenn es um die Beseitigung der Schmerzen geht, weil ich halt nur ein bisschen was entlaste. Und Sie haben auch bereits gehört, dass die Ursache der Schmerzen eben auch ungeklärt bleibt und deswegen nicht allein nur die Entzündung direkt im Organ die Schmerzen hervorruft, sondern auch die Umgebungsreaktion. Denken Sie an mein Beispiel BASF in Ludwigshafen, weil einfach dann schon andere Organe unter Umständen betroffen sind, die die Schmerzen hervorrufen oder Nerven, die woanders liegen. Und dann nützt die alleinige Ableitung in der Bauchspeicheldrüse auch nichts. Wenn wir jetzt die zweite Gruppe betrachten, die, wo es heißt, ich muss ein Stück Organ entfernen, dann ist es auch hier wieder so, es sind viele Operationen mit bestimmten Namen verbunden, die Sie alle auch vielleicht schon mal irgendwo gelesen, gehört oder auch erfahren haben. Und dann kann man sagen, die alte Operation in Anführungszeichen, weil die am längsten ausgeübte, ist die Operation nach Kau-Schwippel, wo man eben leider, ich werde es im Weiteren zeigen, nicht nur den Bauchspeicheldrüsenkopf, sondern andere Organanteile mit entfernen muss. Es gibt dann die etwas neuere Form, wo der Magenpförtner, der Pylorus, erhalten wird. Und es gibt wiederum Formen, wo man den Zwölffingerdarm erhält. Und da gibt es auch unterschiedliche Gruppen. Mir ist es nur wichtig, dass Sie etwas einen Eindruck gewinnen können. Und hier die Skizze soll Ihnen illustrieren, wenn wir von einer Kau-Schwippelschen Operation sprechen, dann ist das schon kein kleiner Eingriff, weil alles das, was hier dunkel angezeichnet ist, ist nach der Operation nicht mehr vorhanden. Das heißt, es ist ein Teil des Magens weg, es ist die Bauchspeicheldrüse im Kopfbereich weg, der Zwölffingerdarm ist entfernt, es ist die Gallenblase und ein Teil des Gallengangs entfernt. Und das muss natürlich dann alles auch wieder in einem mehr oder weniger aufwendigen Verfahren rekonstruiert werden. Was die Operation früher so problematisch gemacht hat, war nicht allein das Ausmaß, sondern es war vor allem auch sicherzustellen, dass hinterher alle diese Nahtverbindungen vernünftig einheilen. Also Sie können sich wieder vorstellen, die Bauchspeicheldrüse produziert Verdauungssaft und wenn die Naht nicht dicht ist, dann läuft dieser Verdauungssaft in die Umgebung und macht erhebliche Probleme. Man hat früher von der ganzen Nahttechnik anders gearbeitet als heutzutage und insofern kann man sagen, dass einer der wichtigsten Fortschritte war, diese Nahtverbindungen, die Anastomosen, sicherer zu machen. Die Nahtundichtigkeit ist für alle, die da einigermaßen Erfahrung haben, heutzutage nicht mehr das große Problem. Vor allem, weil man auch weiß, dass kleine Leckagen mit Drainagen behandelt werden können und ausheilen. Das Problem ist häufig dann im weiteren Verlauf. Und jetzt komme ich schon in einen Bereich, wo wir wieder dann abwägen müssen. Weil was Sie hier zum Beispiel als zweiten Punkt lesen können, ist, dass die Glukohomöostase, sprich der Zuckerstoffwechsel, nach einer Operation gestört sein kann. Die Nahrungspassage ist anders und allein diese Operationsfolgen können zu einer Gewichtsreduktion führen. Eigentlich Dinge, die wir vermeiden wollten. Der zweite Begriff, den Sie gelesen hatten, war diese pylorus-erhaltende Operation, heißt oftmals im Jargon pylorus-erhaltender Wippel, was nicht ganz stimmt, weil der Wippel halt was anderes ist. Der Amerikaner Traverso hat das Ganze entwickelt. Eigentlich haben einfach viele Menschen, die Pankreaschirurgie betreiben, immer wieder auch mit dieser Methode gespielt. Der Herr Wippel hat was Ähnliches gemacht, aber es ist letzten Endes momentan eine zusätzliche Form. Der große Vorteil ist, dass der Magen und auch der Pförtner nicht entfernt werden muss, sonst ist alles gleich. Und dadurch, dass der Pförtner erhalten bleibt, ist die Magenentleerung nicht so sehr gestört wie bei der klassischen Wippelschen Operation. Und das hat seine Auswirkungen. Aber ich will Ihnen hier jetzt demonstrieren, nicht, dass Sie erschrecken müssen, dass es eben auch ein Eingriff ist, der durchaus seine Erfahrung erfordert. Und woher kommt das? Sie sehen hier oben vergrößert, das ist der Rest der Bauchspeicheldrüse, der drin bleibt. Das hier ist der Hauptgang der Bauchspeicheldrüse und direkt unterhalb der Bauchspeicheldrüse ist eine der wichtigsten Blutgefäße, die dort vorhanden sind. Das ist die Pfortader, die hier das Blut aus dem Darmsystem Richtung Leber drainiert. Und wenn man ihn operiert mit einem Tumor, ist das oft noch recht übersichtlich, aber jemand in einer schweren Entzündungssituation hat das Problem, dass alle diese Strukturen heftig miteinander verbacken und verklebt sind. Und das erfordert dann natürlich, das können Sie sich vorstellen, eine große anatomische Kenntnis. Wir müssen hier alle diese Blutgefäße eindeutig identifizieren, um das herauszulösen. Hier zum Beispiel sind die Arterien, die die Leber versorgen. Man sieht auch hier, die sind dann oftmals richtig starr, weil sie verkalkt sind durch die Umgebungsreaktion. Wenn man jetzt beide Verfahren vergleicht, dann können Sie sehen, beide haben gewisse Nachteile in gleicher Weise. Aber diese pylorus-erhaltende Operation hat den großen Vorteil, dass die Gewichtsabnahme nicht so gravierend ausfällt und die Störung der Magenentleerung nicht so häufig vorhanden ist. Die Störung der Magenentleerung ist bei der klassischen Operation deswegen immer vorhanden, weil ich einen Teil des Magens und den Pförtner entfernen muss. Bei dieser pylorus-erhaltenden, also pförtner-erhaltenden Operation ist das Problem, dass die Funktion dieses Magenpförtners dann nach der Operation gestört sein kann, weil die Innervation vielleicht nicht so funktioniert. Deswegen tritt das dann auch immer noch in 30-50% der Fälle auf. Aber nichtsdestotrotz, man hat in den Studien den Anteil, dass diese Operation sich günstiger auswirkt auf die Funktion. Deswegen ist das dann auch in vielen Fällen das bevorzugte Verfahren. Auf der anderen Seite, und ich komme auf manches Gesagte schon zurück, 6 Monate nach einer Operation haben auch diese Patienten eine Verminderung ihrer Enzymproduktion. Und woher kommt das? Das kommt daher, dass wenn der Zwölffingerdarm entfernt werden muss, ein wichtiger Regler fehlt, der dem Bauchspeicheldrüsenorgan überhaupt mal meldet, du musst hier Enzym produzieren. Und dadurch, dass dieses fehlt, stellt die Bauchspeicheldrüse peu à peu ihre Funktion ein. Und daher erleiden 45% dieser Patienten auch eine Reduktion sowohl der Insulinproduktion als auch unter Umständen dieser Enzymproduktion für Fettverdauung, wie sie der Herr Professor Zoller bereits erwähnt hat. Der große Vorteil ist, es wird der Großteil der Patienten von diesen unangenehmen Schmerzen befreit. Und das ist tatsächlich für die Menschen natürlich nicht zu gering einzuschätzen. Jetzt nur am Rande noch, es gibt Veränderungen wie hier diese Zyste. Wir hatten ja heute Morgen auch das Thema zystische Veränderungen in der Bauchspeicheldrüse, die am anderen Ende der Bauchspeicheldrüse angelagert sind. Da ist die Operation unter Umständen, was die Anastomose und Ähnliches anbelangt, einfacher. Aber was ich Ihnen hier demonstrieren will, häufig, wenn solche Prozesse ganz am Ende sitzen, dann hängt halt die Milz mit dran und es gibt dann auch hier Nachbarorgane, die einbezogen werden können. Auch das muss dann der Operateur mit ins Kalkül ziehen. Jetzt der Begriff Duodenum-erhaltende Verfahren. Das wäre hier ein Beispiel, wo man nur den Bauchspeicheldrüsenkopf entfernt und alles andere belässt. Das Ganze gibt es in verschiedensten Varianten. Auch das müssen Sie sich natürlich nicht merken. Aber auf was es mir ankommt, ist die eine Sache, dass man hier einerseits nur den Kopf entfernt und den Rest wieder einnäht in die Passage. Das andere ist, dass man zusätzlich eine Verengung des Gallengangsystems behandeln muss, indem man hier den Gallengang öffnet. Und dann gibt es Formen, wo die Entzündung eben auch das komplette Organ mit erfasst hat. Und deswegen nützt es da nichts, wenn man ausschließlich und allein den Kopf entfernt, sondern dann kommt so eine Kombination Entfernung des Kopfes und gleichzeitig Drainageoperation eben vom Rest. Und das kann man in verschiedenster Ausprägung durchführen. Ich habe Ihnen hier auch ein Beispiel mitgebracht, nur dass Sie sich das etwas vorstellen können. Das war das andere Bild von vorhin. Hier ist das Bauchspeicheldrüsenorgan im Rest ohne Entzündung. Wenn hier eine Entzündung wäre und wenn jemand eben diese in der Form der Ausprägung hat, wie ich sie geschildert habe, dann müssten wir als Chirurgen alles das, was ich hier mit dieser schwarzen Umrandung eingezeichnet habe, entfernen. Und zurück bleibt letzten Endes nur noch die hinten liegende Kapsel. Und die ist deswegen für uns dann oft wichtig, weil sie den Schutzwall bildet zu diesen auch bereits erwähnten Blutgefäßen. Hier sieht man das, es ist schwierig für jemanden, der nicht täglich in so einen Situs reinschaut, zu erkennen, was im Einzelnen gemeint ist, aber ich werde es Ihnen versuchen zu erläutern. Das hier ist der ehemalige Bereich des Kopfes der Bauchspeicheldrüse, hier außenrum läuft der Zwölffingerdarm. Und dann geht hier ganz nach hinten bis in den Bereich des Pankreasschwanzes, dieses ausgehülste Gewebe, wo nur noch an der Hinterfläche die Restkapsel der Bauchspeicheldrüse übrig bleibt. Das Ganze ist dann, wenn man es komplett entfernt hat, etwa in der Form. Und am Schluss wird es abgedeckt mit einer Dünndarmschlinge, damit eben der Rest der Bauchspeicheldrüsenproduktion über den Darmweg abgeleitet werden kann. Dieses Verfahren ist, wenn wir so sagen wollen, auch relativ sicher. Aber auch dieses hat natürlich Komplikationen. Und all das ist der Punkt, den man sich vor der Operation gemeinsam mit den internistischen Kollegen und gemeinsam mit den Patienten besprechen und vor Augen führen muss, wenn man sich entscheidet, ist die Beschwerdesymptomatik so gravierend, dass die Operation die nötige Verbesserung bringt, oder sind unter Umständen die Risiken zu hoch, sodass man sie lieber nicht eingehen würde. Ein Wort noch, die Begersche Operation wäre die alleinige Entfernung vom Kopf und die Freische Operation, Frey ist ein französisch bzw. elsässischer Chirurg, bedeutet, dass man das Ganze auf den Schwanz hin mit ausdehnt, aber den Kopf im Prinzip nicht in dem Maß, in diesem großen Ausmaß entfernt, wie das bei der klassischen Begerschen Operation der Fall ist. Und Sie können hier sehen in einer vergleichenden Untersuchung von Hamburger Kollegen, dass letzten Endes, wenn man den Schmerz als Zielkriterium hat, beide Verfahren gleich gut wirken. Und jetzt möchte ich einfach zusammenfassen, der große Vorteil dieser Operation bei chronischen Schmerzen ist, man kriegt 60-80% der Patienten auch wirklich schmerzfrei. Wenn ich die Verfahren gegeneinander stellen würde, dann ist ganz klar, die Duodenum erhaltende Operation kann ich immer dann machen, wenn ich erstens weiß, es ist hauptsächlich und nur eine Entzündung und es ist kein Tumorverdacht. Wenn ein Tumorverdacht vorhanden ist, dann nützt es mir nichts, dann kann ich nicht einen Rest der Kapsel und auch nicht einen Rest irgendwo im Organbereich bestehen lassen, weil da ja Tumorreste auch am Zwölffingerdarm sitzen können. Dann ist die Wahl, das Verfahren der Wahl in der heutigen Zeit, diese Pylorus erhaltende Resektion. Und wenn der Tumorverdacht so weit geht, dass man unter Umständen auch Sorge haben muss, tatsächlich, der Pförtner ist mit einbezogen, dann bleibt auch nur dieser klassische Whipple'sche Eingriff übrig. Wir müssen in allem damit rechnen, dass Komplikationen auftreten. Das können geringere sein, es können gravierende sein und sie schwanken und gehen bis zu 20%. Man darf auch nicht vergessen, dass weil der Eingriff unter Umständen kein kleiner ist, es auch Patienten gibt, die an diesem Eingriff versterben. Deswegen bleibt es eine Entscheidung, die wohl überlegt sein muss mit allen beteiligten Kollegen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, Herr Professor Schiedek, haben Sie recht herzlichen Dank für Ihre anschauliche Darstellung. Ich glaube, wenn man so als Laie die ganzen Bilder sieht und auch die Zeichnungen sieht, wundert man sich eigentlich, dass man eigentlich so eine Operation eigentlich doch als gut überleben kann und dass die Komplikationen und eigentlich doch nicht höher sind als hier dargestellt. Das zeigt eigentlich, wie weit die Chirurgie heutzutage schon ist.
Ja.